Vielleicht kommt dem einen oder anderen eine Situation, wo er das letzte Mal irgendein undenkbares Verhalten erlebt hat. Dass sich ein Mensch so verhalten hat, wo man sagt, also nein, das tut man doch nicht. Was erlaubt sich diese Person? Vielleicht sogar im eigenen Haushalt. Das kommt manchmal vor, dass da Menschen etwas Undenkbares tun oder auf der Straße oder sonst wo oder manchmal manche Politiker, aber dass man sagt, also undenkbar, unmöglich. So ein derartiges Verhalten kennen wir und darum soll es heute gehen. Wir werden uns einen Bibeltext anschauen, wo auch eine Person etwas tut, wo alle nur den Kopf schütteln und laut sagen, undenkbar, was diese Person sich herausnimmt. Aber was genau denn eigentlich hier so undenkbar war, was sie getan hat, das wollen wir uns mal ganz von Anfang anschauen. Und ich möchte gerne mit euch in Markus Kapitel 14 einige Verse lesen von einer Begebenheit, wo eine Frau im Mittelpunkt steht, aber das eigentlich gar nicht möchte. Markus 14, ich lese die Verse 3 bis 9. Und als er, Jesus, in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter kostbarer Nard. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen, die habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat's getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesagt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Diese Begebenheit beginnt schon mit etwas Undenkbarem. Jesus, der Allmächtige, der absolut reine Sohn Gottes, er ist für einen Aussätzigen, einem Ausgestoßenen, einem verachteten Menschen, mit dem niemand etwas zu tun haben will und soll. Und genau bei ihm ist er zu Gast. Gut, da kann man sagen, das ist Jesus' Sache und er kann Dinge anders als wir Menschen wahrnehmen und damit umgehen. Aber jetzt geht diese Frau auch dorthin, zu diesem Außenseiter, zu diesem verachteten Menschen, mit dem niemand etwas zu tun haben will, der von Vorbehalten behaftet ist und sie stört dazu noch beim Essen. Also, das leuchtet uns ein, beim Essen stört man nicht und dazu kommt noch, sie geht als Frau in eine reine Männerrunde, wie es kulturell in dieser Gesellschaft üblich war. Undenkbar, in jeglicher Hinsicht übertritt sie hier alle Grenzen, die es nur gibt. Also sie übergeht sämtliche Konventionen, ausgesprochen oder unausgesprochen, hinterlässt jegliche Vernunft völlig undenkbar. Und es leuchtet uns ja durchaus ein, dass man das nicht tut. Es gehört sich nicht. Man verstößt gegen ungeschriebene Gesetze. Man exponiert sich. Man tritt aus der Masse heraus. Und da muss man sich eventuell rechtfertigen. Das ist sehr unangenehm, wenn man selber etwas tut, was alle als undenkbar betrachten. Sehr unangenehm. Aber ich denke, das ist genau der Grund, warum wir selber oft so wenig Spannendes erleben. Weil wir es nicht wagen, herauszutreten, weil wir uns lieber den Konventionen beugen, Ärger aus dem Weg gehen, alles so tun, wie es die Masse auch macht. Ja, in der Komfortzone lässt es sich gut leben, aber wenn ich nicht den Schritt raus wage, dann vergrößert sich meine Welt nie. Dann bleibe ich hier drin, eingesperrt, ohne es zu merken, aber Gott lässt sich nun mal finden, wenn ich aus dem Boot aussteige. Wenn ich den Schritt aufs Wasser wage, wo ich nicht mehr alles unter Kontrolle habe, aber wo etwas Neues wartet, meinen Komfort hinter mir lasse, dass ich mich auch mal entgegen der Masse verhalte und vielleicht sogar über Konventionen hinwegsetze. Und Jesus tut das ja auch. Und das Gebet, Jesus, du in mir, ich in dir, hat dann genau das zur Folge, dass dann das passiert, ich heraustrete und sich dadurch meine Welt vergrößert. Dummerweise reicht das hier noch nicht. Die Frau tut das nächste Undenkbare, noch schlimmere eigentlich. Sie schüttet Jesus Öl über den Kopf. Unabhängig davon, dass man das nicht tut, während des Essens dritten Menschen etwas über den Kopf zu schütten, ist die Sache hier das Entscheidende. Wir lesen, sie hat Nardenöl ausgegossen. Ich habe recherchiert, dieses Nardenöl gibt es heute noch. 100 Milliliter liegen ungefähr zwischen 250 und 300 Euro. Recht kostbar, in der damaligen Zeit noch viel wertvoller. Dieses kleine Fläschchen entsprach einem Jahresverdienst. Jetzt kann jeder selber hochrechnen, was das in unseren Zeiten bedeuten würde, aber dann verstehen wir vor diesem Hintergrund wirklich undenkbar, dass ich hier zigtausend Euro in unserer Währung in einem Moment einfach kaputt mache, wenn man so will. Deswegen undenkbar, die Frau, sie verschwendet einen riesigen Wert. Völlige Verschwendung. Und sie verschüttet nicht nur das wertvolle Öl, nein. Sie lehrt hier ihre Altersvorsorge, ihre finanzielle Unabhängigkeit, ihre Sicherheit, ihre Zukunft. Sie verschüttet innerhalb von Sekunden ihr ganzes zukünftiges Leben. Weshalb tut sie so etwas? Weshalb? Was ist der Grund? Ich meine, zwei Hauptgründe ausgemacht zu haben. Zum einen, sie tut es für Jesus. Er ist es wert, dass ich ihm meine Sicherheiten gebe. Er ist es wert, dass ich ihm meine Schätze gebe, die ich so habe, die Dinge, die mir wertvoll sind. Denn ich möchte ihn ehren mit dem, was ich habe, auch von ihm anvertraut bekommen habe, und es für ihn einsetzen. Nicht zu meiner, sondern zu seiner Ehre. Möchte ich es ausgießen und aufgeben, dazu sollen die mir gegebenen Dinge dienen. Und der zweite Grund, warum sie tut es aus vollkommener Aufrichtigkeit und aus ehrlicher Hingabe. Sie demonstriert hiermit, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Weil hier drin war ihre tatsächliche Sicherheit als Frau. Das war ihre Absicherung. Jesus, ich setze ganz auf dich. Und ich fand die Art und Weise sehr spannend, wie sie das tut. Es wird nicht beschrieben, dass sie hier langsam einen Verschluss aufdreht, genüsslich riecht oder vielleicht einen Korken zieht und dann bedächtig es auströpfelt und es zelebriert. Nein, sie zerbricht diese Flasche unwiederbringlich und schüttet es alles auf einmal aus. Kompromisslos, radikal, völlig, ganz, ohne Möglichkeit des Zurücks. Alles ausgießen, möglichst schnell, ohne etwas zurückzubehalten. Ich habe mich gefragt, bin ich auch so? Sind wir so? Sind wir bereit, Jesus alles zu geben in echter Hingabe und Ergebenheit? Oder lieber nur tröpfchenweise? Das, was vielleicht übrig bleibt von unserer Zeit, unserem Geld und so weiter, was da noch alles ist. Es ist durchaus die Gefahr da, dass wir ein Restaurant mit Gott haben. Dass er schon was bekommt, aber so das, was übrig bleibt am Ende des Tages. Und er definitiv nicht alles bekommt und vor allem nicht zuerst und kompromisslos. Und vielleicht haben wir selber so manches Nardenölfläschchen in unserem Schrank, das wir zurückhalten, an dem wir hängen, über das wir eigentlich nicht diskutieren wollen. Ja, Jesus, alles, aber diese Sache. Was hältst du vor Jesus vielleicht zurück? Vielleicht sogar aus guten Motiven, aber was willst du Jesus eigentlich nicht geben? Woran hängt dein Herz, weil es scheinbar so wichtig ist, so Sicherheit geben, so bestimmend? Und diese Fläschchen in unserem Leben verraten viel über unsere wirkliche Beziehung und Hingabe zu Jesus. Denn wenn ich wirklich hingegeben für eine Sache, für eine Person bin, dann opfere ich gerne und freiwillig und selbstlos. Und die erste Aufforderung, die mir diese Begebenheit hier geben möchte, lautet: Gib Jesus deine sichere Zukunft. Gib Jesus deine sichere Zukunft. Ob es Geld ist, Zeit, Beziehungen, Pläne, was auch immer, gib es Jesus und ihm das Recht, darüber zu bestimmen. Das heißt nicht, dass es dann direkt wegnimmt, aber dass er das Recht hat, etwas damit zu tun. Und das kann auch heißen, dass er es vergrößert, geheiligt zurückgibt. Gib ihm das Recht über deine sichere Zukunft. Die Jünger, die hier dabei sind, die erkennen jetzt aber sofort ein weiteres Problem. Wie gut, dass sie dabei sind. Das ist doch eine vollkommene Verschwendung dieses Öls. Also, Jesus, Siehst du das nicht auch so? Sind wir manchmal so klammerauf, dass wir Jesus manchmal Tipps geben wollen, wie Gott sich bitte jetzt zu verhalten habe in unserem Leben? Dass wir Gott empfehlen, wie er zu handeln habe. Wir wissen ja, wie es läuft in diesem Leben. Aber hier ist die Frage berechtigt. Hätte wenn überhaupt nicht auch irgendwie weniger gereicht, als symbolischen Akt, also so etwas und nicht das ganze Ding? Oder hätte es vielleicht auch nur 47,11 getan und nicht für so das ganz Teure? Und überhaupt war es ja definitiv keine gute Haushalterschaft. Also als Christ, sowas tut man nicht. So völlig verschwenderisch, ohne drüber nachzudenken, was es eigentlich wert ist. Nein. Jetzt hatten die Jünger den Nachteil, dass zu ihrer Zeit das Lukas-Evangelium noch nicht geschrieben war. Denn wenn, dann hätten sie in Lukas 6, Vers 38 Folgendes nachlesen können, wo Jesus sagt, gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Ich möchte es nochmal lesen, denn das ist eine sehr, sehr tiefe Verheißung, Aufforderung, die Jesus hier macht. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Frage, ist Gott knauserig oder verschwenderisch? Natürlich, Gott ist verschwenderisch. Es macht auch gar keinen anderen Sinn. Warum sollte er alles Gute zurückhalten? Ja, es geht sogar noch weiter. Er kann gar nicht anders als verschwenderisch zu sein. Gott ist die Liebe und die Eigenschaft von Liebe ist es, sich weitergeben zu wollen. Liebe bringt mir nichts, wenn sie nur in mir bleibt. Liebe zielt immer nach außen, auf jemand, auf etwas. Gottes Liebe zielt auf uns. Er ist verschwenderisch, er kann gar nicht anders, möchte Abnehmer für seinen Überfluss finden. Und es ist ein ganz wichtiger Teil von Himmelskultur, großzügig zu sein. Großzügig sein zu können, zu dürfen. Und diese Großzügigkeit wird uns bei Gott nie zum Nachteil gereichen. Das möchte ich sehr deutlich sagen. Wir haben auch als mit meiner Frau vor jetzt 3 Jahren entschieden habe, ja, wir brechen unsere Zelte ab, unser bisheriges Leben, wir haben den Eindruck, Gott führt uns dahin, wo wir jetzt sind. War ein großer Schritt, aber es war für uns ein riesiges Geschenk im Nachhinein. Und seitdem wir diesen Schritt gegangen sind, merken wir, Gott sorgt für uns. In jeglicher Hinsicht. Geld ist seitdem keine Frage mehr. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber es funktioniert. Und ich weiß, viele sagen, ja, ich kann es mir gerade nicht so leisten, den Zehnten zu geben, ist gerade schwierig. Ich muss eher sagen jetzt, ich kann es mir nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben. Denn durch das Geben öffnet Gott Türen, die davor zu waren, öffnet eine ganz neue Dimension in meinem Leben. Ich glaube, es gibt 3 Arten von Geben. Es gibt religiöses Geben, weil ich mich irgendwie verpflichtet sehe, ich muss eben, und steht ja in der Bibel und so. Da gibt es schlaues Geben, nämlich hier zu geben, um zu empfangen, was der Jesus sagt. Und dann gibt es doppelt schlaues Geben, nämlich, dass ich gebe aus Dankbarkeit gegenüber Gott. Weil ich mich so freue, wie gut Gott ist und wie gut er es mit mir meint. Auch das zu sehen, wie gut wir es hier in unserem Land immer noch haben. Die ganz banalen Dinge geben aus Dankbarkeit gegenüber Gott. Anfang des letzten Jahrhunderts hat ein Mensch gelebt, Robert Gilmer Letourneau, in den USA, ein christlicher Unternehmer und Erfinder, der durchaus einiges, auch wichtige Dinge produziert und erfunden hat und der auch sehr vermögend war. Und der hat gesagt, ich schaufle Geld hinaus und Gott schaufelt es wieder zurück. Aber Gott hat die größere Schaufel. Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht sogar undenkbar, nicht verschwenderisch zu sein. Und wir dürfen es auch Gott überlassen, in welcher Währung er zurückschaufelt. Es kann auch sein, dass die Währung dann gesegnete Beziehungen heißt. Oder viel Zeit. Oder was auch immer. Aber wir dürfen Gott ernst nehmen. Das, was ich ihm gebe, ich werde ihn nie überbieten können im Geben. Er möchte mich überreich, dass ich es gar nicht fassen kann, beschenken. Die Jünger, die Jesus hier dabei hatte, die waren scheinbar irgendwie davor mal in so Management-Seminaren oder sowas und hatten Bücher über Zeitmanagement gelesen. Und sie wussten, dass es sehr wichtige Dinge gab, die man nicht ignorieren darf in dieser Welt. Nämlich, wie sie hier anfügen, beispielsweise die Armen. Ja, wie kann ich denn als frommer Mensch einfach die Armen ignorieren? Ist es nicht ein Affront, liebe Frau, du gießt dieses Öl aus und draußen gehen die Menschen zugrunde. Mit diesem Geld hätte man doch viele Menschen ernähren können. Undenkbar, dass ich so etwas Wichtiges ignoriere. Und das nächste Undenkbare, was diese Frau hier tut, sie ignoriert Wichtiges, Vorrangiges. Jesus löst dieses Dilemma sehr geschickt auf, indem er sagt, die Armen sind immer da, ich nicht. Ganz einfach. Ich möchte euch kurz in eine andere Situation mitnehmen. Maria und Martha, zwei Schwestern, wo wir uns auch immer wieder drin finden können. Jesus ist bei ihnen zu Gast. Die eine arbeitet viel für ihn, tut viel, dient ihm, macht Essen, putzt alles hin und her. Die andere setzt sich zu seinen Füßen, arbeitet nichts und hört zu, was er zu sagen hat, ist bei ihm. Das wiederum stößt der anderen auf und in diesem aufkommenden Streit entgegnet Jesus nur, eines tut Not, wenn ich da bin. Die Martha arbeitet und sie tut und macht und will leisten und für Jesus durchaus auch etwas leisten. Und es ist für uns oft viel einfacher, etwas zu tun, aktiv zu sein. Besko, Jesus-Tage, rausgehen, Leute erreichen, dann fühlen wir uns, als hätten wir auch wirklich was getan. Und zählen die Menschen und sind dann ganz stolz darauf. Aber das ist nicht immer dran, so gut es ist. Sondern in diesem Moment war es Zeit zur aufopfernden Anbetung. Zeit bei und mit Jesus. Das sollte auch mein Ausgangspunkt aller Aktivität sein. Und so wichtig vieles ist, aber die Priorität im Leben eines Nachfolgers ist immer bei Jesus selber. Jesus zuerst, vor allem anderen. Ja, aber Jesus, ich muss doch noch dringend dies erledigen, ich muss den Gottesdienst vorbereiten und ich muss Leute erreichen und ich muss auch mein Geld und ich kann doch nicht immer jetzt zählen, ich muss doch auch noch meine Kinder und ich habe doch, du kannst. Die Frage ist, ob du willst. Das ist die Frage von Jesus, denke ich, an mich, an uns in allen. Willst du mit mir Qualitätszeit verbringen? Mir deine beste Zeit des Tages geben? Willst du mir deinen Besitz zur Verfügung stellen, mich über alles andere in deinem Leben stellen? Weil genau das sagt er ja hier, quasi durch die Blume in Vers 7. Ihr könnt den Armen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Ihr könnt schon. Ist die Frage, ob ihr es wollt. Deswegen für mich die zweite Aufforderung in dieser Begebenheit heißt, handle jetzt. Handle jetzt. Nicht nur denken und planen und gute Vorsätze, und dann aber ganz vieles andere zunächst erledigen, sondern handle jetzt. Umso deutlicher wird das, wenn man den Text, der direkt davor kommt, liest. Bei mir ist er überschrieben mit Ermahnung zur Wachsamkeit. Und da heißt es in Markus 13, so wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafen findet. Wir müssen so ehrlich zugeben, wir wissen nicht, was morgen ist. Wir planen unser Leben gut, und rechnet mit allen Möglichen. Meine Tante, ein Bekannter, ist jetzt Mitte 70 und hat seinen 80. Geburtstag festgeplant, hat schon das Restaurant gebucht. 6 Jahre im Voraus. Nicht, dass es ihm einer wegschnappt. Aber wir wissen nicht, was morgen ist. Ob wir noch da sind, ob die Umstände die gleichen sind wie heute. Deswegen sollten wir nie die Entscheidung für Jesus rauszögern, aber auch Jesus zu dienen und für ihn investieren und mit ihm leben. Nicht halbherzig handeln, handle jetzt. Morgen kann es zu spät sein, in der einen Situation, wenn ich heute vielleicht keine Zeit für diese Person mir nehme, könnte ich morgen merken, dass es dran gewesen wäre. Handle jetzt. Rekapitulieren wir einen Moment diese Geschichte nochmal. Also die Frau stört diese Männerrunde. Sie stört beim Essen. Sie schüttet völlig aus dem Nichts Jesus dieses Öl über den Kopf, ignoriert dringende gesellschaftliche Belange wie die Armen, undenkbar, alles bisher völlig undenkbar, was sie getan hat. Aber was jetzt kommt, schlägt dem Fass endgültig den Boden aus, wenn es in Vers 9 heißt, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat zu ihrem Gedenken. Die Frau setzt sich hier selber ein Denkmal mit undenkbarem Handeln. Und das wiederum ist einfach nur undenkbar. Sie erhöht sich selbst, wenn man so will. Entspricht das in christlicher Demut und Bescheidenheit? Also, sie hätte Größe gezeigt, wenn sie es abgelehnt hätte. was Jesus dann auch hier sagt, dass du geehrt wirst, dass ich sagte, nein, 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 gar nicht. Es gibt immer wieder auch Prominente, ich erinnere mich schon einige Jahre her, vielleicht kennt ihr noch jemand, Marcel Reich-Ranicki, Literaturkritiker, hat mal eine Auszeichnung in Bambi abgelehnt, das war aus anderen Gründen, aber das war dann, wurde er sehr hoch geachtet dafür. Aber hier ist der Grund dieses Denkmals nicht die Würdigung eines tollen Menschen, wie dieser Frau. Im Gegenteil, eigentlich kommt die Frau ja sehr schlecht weg. Sie fällt unangenehm auf, stört, tut unerhörte Dinge, verschwendet und so weiter. Und außer auf zweitklassigen Fernsehsendern würde sie hier übrigens Bewunderung bekommen. Aber trotzdem, sagt Jesus, dir wird ein Denkmal gebaut. Dieses Denkmal allerdings steht im Himmel. Nicht auf dieser Welt. Sie tut das, was Jesus an anderen Stellen sagt, was Schätze im Himmel sammeln ist. Nicht auf dieser Welt, da gibt es alles Mögliche, was unsere Schätze zerstört, nichts ist ewig. Nein, sie tut etwas, was Ansehen in himmlischen Maßstäben bringt. Was hier vielleicht nicht verstanden wird, aber im Himmel ein umso größeres Denkmal errichtet. Deswegen die dritte Aufforderung dieser Geschichte, bau dir ein Denkmal. Bau dir ein Denkmal. Und zwar eines, das von Gott gestiftet wird, das von ihm zeugt und das bis in den Himmel reicht. Und dieses Denkmal, wenn es bis in den Himmel reicht, das wird auch Auswirkungen hier auf der Erde haben. C.S. Lewis, ein großer Denker, der sich im Lauf dieses Denkens dann irgendwann zu Jesus bekehrt hat, weil er gemerkt hat, es gibt keine andere Alternative und ihn sehr lieben gelernt hat, er hat Folgendes geschrieben: Wenn du in der Geschichte forschst, wirst du herausfinden, dass die Christen, die für diese gegenwärtige Welt am meisten taten, genau dieselben sind, die auch am meisten über die nächste nachdachten. Seit die Christen größtenteils aufgehört haben, über die andere Welt nachzudenken, sind sie in dieser so wirkungslos geworden. Über die andere Welt nachdenken. Himmlische Maßstäbe, Schätze im Himmel sammeln. Und es wird Auswirkungen auf dieser Welt haben. Bau dir ein Denkmal. William Borden, er war das dritte und gleichzeitig begabteste Kind seiner Eltern, geboren 1887 in den USA. Und die Eltern hatten durch den Besitz von Silberminen in Colorado ein durchaus beträchtliches Vermögen von 2 Milliarden US-Dollar. Das ist nicht wenig, weder damals noch heute. Und dieser William kam irgendwann zum Glauben an Jesus und er wurde tatsächlich schon als Jugendlicher ein sehr eifriger Beter und leidenschaftlicher Bibelleser und hat gemerkt, was hier drin steckt und hat es gerne auch weitergeben wollen. Er hat schon in jungen Jahren Witwen und Waisen geholfen und wirklich das umgesetzt, was er gelesen hat, weil es ihm so auf dem Herz lag. Und nach einem erfolgreichen Studium und mehreren Stellenangeboten, weil er mit Bestnoten abgeschlossen hatte, alle Top-Firmen rissen sich um ihn quasi, alles abgelehnt, es zog ihn in die Mission. Und tief bewegt von der Not der Menschen, sowohl der körperlich-materiellen Not, als auch dem, dass sie Jesus nicht kennen, entschloss er sich, Muslimen in China das Evangelium zu bringen. Und mit 25 Jahren reiste er dann nach China mit einem geplanten Zwischenstopp in Ägypten einige Monate, um hier Arabisch zu lernen. 5 Monate später erkrankte er an Hirnhautentzündung und starb innerhalb weniger Wochen. Und 1 Million Dollar von seinem Privatvermögen vermachte er, hat er davor schon festgeschrieben, vermachte er der China-Inland-Mission und anderen Werken. Später erhielt seine Mutter dann seine Bibel und darin fand sie die Worte: kein Zögern. Kein Zögern. Und diese Worte hat William um die Zeit hineingeschrieben, als er all seinen Reichtum, was seine Familie, was er selber besaß, aufgab, um Gott zu dienen, dann schrieb er bei diesem Entschluss in die Bibel: kein Zögern. Der Blick auf diesen Reichtum hätte zögern lassen können. Kein Zögern. William hätte das Unternehmen des Vaters fortführen sollen. Er war absolut fähig, begabt, er war der Sohn, also in rechtmäßiger Position. Und zunächst hatte sein Vater auch gesagt, er könne jederzeit, egal welchen Weg er einschlägt, ob er auch beim anderen Unternehmen arbeiten möchte, er könne jederzeit eine Stelle wieder im Familienunternehmen bekommen. Als er dann aber diesen Missionsweg einschlug, änderte der Vater seine Meinung und seine Aussage und eröffnete ihm, dass er nie wieder im väterlichen Unternehmen arbeiten würde. Er müsste gar nicht erst fragen. Und die Worte, die er daraufhin in seine Bibel schrieb, lauteten: keinen Rückzug. Keinen Rückzug. Und kurz bevor er im Alter von nur 25 Jahren starb, schrieb er in seine Bibel die Worte: kein Bedauern. Kein Zögern, kein Rückzug, kein Bedauern. Diese drei Schlagworte kennzeichnen das kurze, aber sehr, sehr intensive Leben von William Borden. Und mancher wird jetzt denken, dass er viel Intelligenz, viel Geld, viel Möglichkeiten, viel Begabung vergeudet hat, indem er sein ganzes Leben für die Sache Jesu hingab. Hätte er nicht als erfolgreicher christlicher Unternehmer viel mehr bewirken können, mit dem Geld und das dann investieren und so weiter? Nein, ich denke nein. Auch wenn es nahe liegt. Nein, William wusste, das Beste musste an Jesus geben. Und das Beste, was er hatte, war er selber. Mit ganzem Leben. Und in seinem kurzen Leben und Dienst für Jesus war er ein Leuchtturm der Treue, im Glauben, der Hingabe. Kein Zögern, kein Rückzug, kein Bedauern. In dieser Begebenheit im Markus-Evangelium können wir viel von dieser Frau lernen. Aber eigentlich steht in der Mitte der Situation Jesus. Die Menschen drumherum betrachten dieses Ganze, was hier passiert mit dieser Frau, als undenkbar. Völlig unmöglich. Aber Jesus dreht in einem Moment alles Negative um. Und er zeigt die positiven Dinge hier auf. Jesus ist es nämlich, muss ich hier treffen, der alle Uns in meinem Leben abschneidet. Mein Unvermögen, meinen Unglauben, meine Unfähigkeit, meine Unsicherheit. Jesus nimmt mir die Uns in meinem Leben weg, wenn ich ihn lasse. Und lebe ich mit ihm und für ihn, wird es plötzlich denkbar, dass ich meinen Komfort zurücklasse, dass ich Konventionen überwinde, dass ich meinen Besitz verschwende, scheinbar, und dass ich andere Prioritäten habe, als scheinbar notwendig oder angebracht. Und dann wird sogar denkbar, dass für mich ein Denkmal gebaut wird, in aller Demut, aber soll groß sein. Und für mich ist das eventuell undenkbar. Für Jesus ist es absolut denkbar. Und jetzt bleibt eigentlich nur eine Sache undenkbar, dass man nach dem Hören und Lesen dieser Begebenheit unverändert weiterlebt. Das ist undenkbar. Gib Jesus deine sichere Zukunft, handle jetzt und bau dir ein Denkmal und lass dich darauf ein, dass für Jesus ganz vieles, was für uns undenkbar ist, absolut denkbar ist. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass es für dich sogar denkbar war, in diese Welt zu kommen. In die absolute Niedrigkeit, weil dich unsere Situation angerührt hat. Aber weil du Gott des Lebens bist und ein Gott der Lösungen, hast du nicht das Problem gesehen, sondern den Ausweg selber geschaffen. Danke, Jesus, dass du alles gegeben hast und erwecke in uns den Wunsch und die Sehnsucht, dass wir bereit waren, auch uns dir hinzugeben, dass wir nichts zurückhalten können, gar nicht darum, um von dir beschenkt zu werden, aber um das dann zu erfahren, dass du darin unvergleichlich großen Segen für uns bereit hast. Danke für den Weg, den du gegangen bist, Jesus. Und er ist so unglaublich viel größer als den kleinen Schritt, den wir oft nur zu gehen haben. Aber schieb uns sanft, aber bestimmt, diese kleinen Schritte zu gehen, unsere eigenen Grenzen zu überwinden, um zu merken, du bist der Gott, der kann. Du bist der Gott, dem alles möglich ist, dem alles denkbar ist, für den es sogar denkbar ist, mit mir, kleinem, unwichtigen Mensch, sein Herz zu teilen. Danke für deine Zuwendung, Jesus, und deine Möglichkeiten. Auch heute, auch in der kommenden Woche, in jeglicher Situation wollen wir auf deine Möglichkeiten, das, was für dich denkbar ist, vertrauen. Amen.
Amen. Amen.